Ich darf euch den Text für die heutige Predigt lesen, der im 1. Petrus 1, Vers 1 bis 2 und 2, die Verse 11 und 12 stehen. Die könnt ihr gerne im Programmheft mitlesen. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien verstreut sind. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, schon vor aller Zeit gefasst hat. Dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen. Zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden in reichstem Maß. Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleugnen und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert.
Ja, guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, euch zu sehen und dass wir hier gemeinsam diesen Gottesdienst wieder feiern können. Wir hatten eine kleine Sommerpause hier bei Mittendrin und wir sind jetzt wieder aus dem Urlaub zurück. Ich heiße Aaron, für die, die mich nicht kennen, bin Pastor hier und Familie Clement, die sind noch im hohen Norden in Norwegen und kommen im Laufe der Woche dann wieder zurück. Ja, ein auserwählter Gast. Ich hoffe, ihr habt euch schon mal wohlgefühlt heute Morgen hier im Gottesdienst. Wir haben schon ein gutes Frühstück auf jeden Fall genießen können. Manche sind vielleicht heute zum ersten Mal hier dabei oder gerade zu Besuch. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Und es ist unser Wunsch, dass wir eine Kirche sind, wo Menschen als Fremde vielleicht hierher kommen, sich als Gäste fühlen und vielleicht dann Freunde werden, Teil auch hier von mittendrin von dieser Kirche oder mit dem Wert, den wir auch haben. Wir wollen eine echte Gemeinschaft sein und miteinander erleben, in der jeder willkommen ist. Deswegen sind wir alle heute hier sozusagen Gäste und zusammengekommen und schön, dass du dich auf den Weg gemacht hast, hierher zu kommen. Und wir wollen nach unserer Sommerpause jetzt starten in eine neue Reihe. Thomas hat uns schon ein bisschen mit hineingenommen, auch in dieses Thema Gast zu sein, irgendwie sich vielleicht auch als Fremder zu fühlen. Und dazu wollen wir uns den sogenannten ersten Petrusbrief ein bisschen näher anschauen. Das ist ein Brief, der im Neuen Testament steht und der benannt ist nach dem Autoren sozusagen, Petrus, einer der engsten Freunde von Jesus, und er hat diesen Brief etwa so 62, 63 nach Christus geschrieben, also ist schon ein bisschen älter, aber ich glaube, es hat, steht trotzdem sehr viel da drin, was uns auch heute noch sehr viel sagen kann. Und er schreibt diesen Brief an Christen in der, heute würde man sagen, in der Türkei, so an verschiedenen Stellen, also die Orte, die da benannt sind, Kappadokien und so, das sind alles schöne Regionen, wo heute Leute Urlaub machen und sich da zu Hause fühlen. Und das war eine Region, wo Menschen, die Christen waren oder Christen geworden sind, ganz vereinzelt gelebt haben. Und Petrus schreibt diesen Brief an sie, um sie zu ermutigen und ihnen zu helfen, wie kann man gut im Leben unterwegs sein. Ja? Wie kann man gut leben in dieser Welt oder auch an dem Ort, an dem sie sind, oder wie es mit den Worten unserer Predigtreihe heißt, im Untertitel, als Christ in dieser Welt leben. Und ich glaube, egal, ob du schon lange Christ bist oder vielleicht anfängst, dich gerade damit zu beschäftigen oder vielleicht auch eher kritisch dem gegenüberstehst, ich glaube, was uns verbindet, ist, dass wir diese Fragen auch stellen können und vielleicht auch stellen sollten. So, wie schauen wir eigentlich auf unser eigenes Leben? Wie sehen wir uns selbst in dieser Welt oder an dem Ort, an dem wir sind? Wie wollen wir eigentlich in dieser Welt leben? Wie wollen wir auch in dieser Welt leben, wo man manchmal das Gefühl hat, irgendwie so vieles geht drunter und drüber? Und das waren auch die Fragen, die die Leute damals beschäftigt haben und die zeitlos sind, die uns auch heute noch immer noch beschäftigen können. Und deswegen lohnt es sich aus unserer Sicht total, dass wir uns mit diesem Brief mal beschäftigen. Und ich möchte heute einsteigen mit diesen vier Bibelversen, die Rebecca vorhin gerade vorgelesen hat, und wollen also ein bisschen eintauchen. Und drei Gedanken möchte ich mit euch anschauen. Ihr dürft auch gerne im Programmheft da auch mitschauen. Die stehen dort auch abgedruckt. Ein Leben als Gast, dann das zweite provozierend und anziehend zugleich und das dritte auserwählt und geliebt. Diese drei Gedanken möchte ich gerne anhand von diesem Text mit euch durchgehen. Und wir starten mit dem ersten, ein Leben als Gast. Ja, wie können wir in dieser Welt leben? Und Petrus, der Schreiber von diesem Brief, beginnt mit einem interessanten Blick, den er empfiehlt, dass seine Zuhörer sich so sehen sollten. In Klammern auf. Und dass auch wir uns heute so sehen sollten. Was sagt er? Zweimal kommt dieser Gedanke vor, den Thomas schon vorhin ein bisschen vorweggenommen hat. Er sagt in Vers 1, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt verstreut sind. Und dann in Kapitel 2, Vers 11, wiederholt er das nochmal. Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Also Petrus sagt hier, ich möchte, dass ihr euch als Gäste und Fremde in dieser Welt versteht. Thomas hat schon ein paar Beispiele genannt. Ich habe auch eins, ja, Gast. Ich war die letzten zwei Wochen zu Gast in Dänemark, in einem anderen Land. Wir waren als Familie da und haben zwei Wochen Urlaub gemacht. Und das war ein richtig schönes Ferienhäuschen, nicht weit weg vom Strand. Und auf dem Weg zum Strand gab es auch natürlich eine tolle Eisdiele, wo man gutes dänisches Softeis bekommt. Also wenn ihr mal nach Dänemark fahrt, dann ist es auf jeden Fall Pflicht, dass ihr mal so ein richtig gutes Softeis esst. Das lohnt sich. Es gibt auch in Cottbus gutes Softeis, aber in Dänemark würde ich sagen, ist auch schon ziemlich gut. Und am Anfang braucht es so ein bisschen Zeit natürlich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man wo in Urlaub fährt. Man muss sich erstmal so ein bisschen zurechtfinden, wie alles ist, auch das Ferienhaus. Und nach ein paar Tagen hatten wir aber schon schnell das Gefühl gehabt, man fühlt sich hier irgendwie wie zu Hause. Ja, wir sind total gut angekommen. Man fühlt sich sehr wohl. Es ist irgendwie so schön. Aber spätestens, wenn dann die zweite Woche oder Mitte der zweiten Woche ist, dann realisiert man, okay, man fühlt sich schon ein bisschen wie zu Hause, aber eigentlich ist man doch nur zu Gast und man wird früher oder später doch die Zelte wieder abbauen müssen, weil dann die nächsten Gäste schon wieder kommen. Also wir sind nicht dauerhaft da, auch wenn es sich am Anfang so angefühlt hat, wir sind nicht zu Hause. Und das meint Petrus auch hier, wenn er sagt, ihr seid Gäste. Ja? Wir sind nicht dauerhaft hier. Wir sind Gäste und Fremde in dieser Welt. So sagt er es hier. Warum ist es wichtig oder warum könnte das vielleicht auch wertvoll sein, ein Blick, wie wir uns sehen könnten? Und ich glaube, wenn wir sagen, diese Welt ist alles und wir sind hier nicht nur Gast, was passiert dann? Wir machen es uns gemütlich, wir richten uns ein, das ist auch gut. Und wir haben aber auch so einen Hang, stark darum zu ringen, das Bestmögliche aus allem rauszuholen. Und ich glaube, wir strapazieren das an manchen Stellen auch über. Und man kann das vielleicht mit anderen Worten so ein bisschen zusammenfassen. Ja, wir suchen eigentlich in unserem Leben, und das ist so das Thema, glaube ich, was uns als Menschen sehr stark beschäftigt, immer wieder irgendwie nach einem erfüllten Leben, nach Glück, nach Zufriedenheit. Man könnte sagen, das Streben irgendwie nach Glück und Zufriedenheit ist so das Lebensthema oder das prägende Thema unserer Zeit. Und ich habe euch ein Zitat mal mitgebracht, was auch vorne im Programmheft abgedruckt ist, was ihr gerne mal aufschlagen könnt, von Andrew Root. Der ist Autor und Theologe und der hat das mal wie folgt ausgedrückt. Er schreibt über Glück und Lebenserfüllung Folgendes. Glück wird für uns spätmoderne Menschen deshalb so wichtig, weil es der Maßstab dafür ist, wie nah ich dem Ziel meiner eigenen Lebenserfüllung bin. Wenn ich glücklich bin, bin ich meiner eigenen Lebenserfüllung nahe und habe sie sogar bereits erreicht. wie bei der Erfüllung unseres Lebens glauben moderne Menschen, dass Glück erreicht wird und nicht geschenkt wird. Glück kommt von innen, indem ich es suche und ist kein Geschenk oder keine Überraschung, die von den Göttern gegeben wird. Erstmal bis hierhin. Also Andrew Root versucht das ein bisschen in Worte zu fassen, was wir, glaube ich, alle irgendwie kennen. Wir versuchen an unterschiedlichen Stellen, egal ob wir schon lange vielleicht auch Christen sind oder vielleicht auch gar nicht christlich irgendwie sind, ich glaube, das verbindet uns als Menschen, dass wir irgendwie nach Erfüllung suchen. Und er sagt jetzt, es hat sich ein bisschen verändert. Früher haben das Menschen irgendwie bei Gott gefunden, aber heutzutage ist es nicht mehr der Fall, sondern wir versuchen, dieses Glück irgendwie in uns zu finden. Und ich habe so ein paar Beispiele, wo wir versuchen, das irgendwie zu finden, dieses Glück, oder man könnte vielleicht auch sagen, dieses ganz zu Hause zu sein, ja, irgendwie wo ganz anzukommen, erfüllt zu sein. Und wir suchen und streben danach, und manchmal, vielleicht kommen euch auch so Sätze, wo man dann so denkt, also wenn die Kinder zum Beispiel, wenn man Kinder hat, die Kinder doch endlich mal groß werden, dann, ja, dann geht's gut, ja, dann fühle ich mich zu Hause. Oder wenn ich doch die Ausbildung, das Studium endlich mal geschafft habe und endlich im Beruf drin sein kann, dann. Oder wenn ich doch endlich ein bisschen existenzieller einen Partner hätte oder vielleicht andere, wenn ich den richtigen Partner hätte. Oder wenn ich doch eine größere Wohnung hätte, dann wäre irgendwie mein Leben gut, dann würde ich mich zu Hause fühlen, dann wäre ich irgendwie ganz angekommen, dann wäre ich erfüllt und zufrieden. Oder ein Beispiel, was uns zu Hause immer wieder verfolgt, wenn wir doch eine Nintendo Switch hätten, dann wäre unser Leben gut. Ja? Das ist, was so alle zwei Wochen von meinen beiden Jungs immer mal kommt, weil sie das mitkriegen aus ihrer Schule, dass alle haben eine Nintendo Switch, und wenn sie nur eine Nintendo Switch hätten, dann wären sie endlich glücklich und zufrieden. Und ich nehme mal dieses existenzielle Beispiel von meinen Söhnen, um niemanden auf die Füße zu treten. Ja? Wenn wir dann endlich diese Nintendo Switch hätten, dann ist man zufrieden, ja? Wahrscheinlich so für eine Woche, ja? Vielleicht auch für zwei, mal schauen. Und dann können die Eltern mal kurz durchschnaufen. Aber ich glaube, was wir sehen hinter diesem Wunsch, ist eigentlich eine Sehnsucht, die noch tiefer ist. Und es ist nicht die Nintendo Switch, die all diese Fragen und diese Sehnsüchte beantwortet, sondern sie gehen eigentlich noch tiefer. Und wenn die Nintendo Switch da ist, dann werden neue Sachen aufploppen und man denkt, also eine PlayStation, eine neue, die brauche ich auf jeden Fall auch. Und ich glaube, wir kennen das, wenn wir das auf unser Leben übertragen, auch an manchen Stellen. Und Andrew Root schreibt dann weiter, dass etwas passieren kann in diesem Zitat. Und ich lese den zweiten Teil. Ein schrecklicher Albtraum für Menschen der Spätmoderne ist es, das zu erreichen, von dem sie glaubten, es würde ihnen Lebenserfüllung bringen. Ein erfolgreiches Unternehmen, ein bestimmtes Auto, Ruhm, sogar ein Liebhaber. Nur, um dann festzustellen, dass sie immer noch nicht glücklich sind. Dieses Unglück bedeutet, dass sie, obwohl sie haben, was sie wollen, nicht erfüllt sind. Wie schrecklich! Sie sollten glücklich sein, aber sie sind es nicht. Wir sollten glücklich sein, aber wir sind es trotzdem irgendwie nicht. Irgendwie bleibt in unserem Leben eine Ruhelosigkeit, und wir kämpfen noch mehr. Und noch schlimmer wird es, und da wird es ja dann noch existenzieller, als wenn es um die Nintendo Switch geht. Was ist auf einmal, wenn in unserem Leben nicht nur vielleicht wir Dinge nicht erreichen, sondern wenn auf einmal wirklich grundlegende Lebensträume zerplatzen? Oder wenn Leid über unser Leben kommt und es reißt uns den Boden unter den Füßen weg, wie soll man dann mit dem Leid und dem Schmerz umgehen? Und ich fand es irgendwie so bewegend, als ich in der Vorbereitung von der Predigt dabei war, und habe ich von den Gründern von Ankerkraut gelesen. Wer von euch hat schon mal Gewürz genutzt von Ankerkraut? Kennt das jemand? Ja? Das ist eine Firma, die stellt so Gewürze und Gewürzmischung her, kommt aus Hamburg und das war mal, die Geschichte von denen ist sehr beeindruckend. Das ist ein Paar, Anne und Stefan Lemke, und sie haben angefangen als Zwei-Personen-Betrieb und haben dann angefangen, selber Gewürze zu mischen und die dann überall hin zu verschicken. Und innerhalb von kürzester Zeit ist eine der erfolgreichsten Start-ups in Deutschland entstanden, und diese Firma Ankerkraut. Und sie sind erfolgreich und schwimmen so auf der Welle der Euphorie. Und sie haben eigentlich alles, was sie brauchen. Aber sie stellen mit der Zeit fest, wie erschöpft sie sind. Ja, wie sie gedacht haben, dass das, was sie glücklich macht, mit der Zeit vergeht. Und dieses Glück und diese Zufriedenheit, obwohl sie ja, im Geld zum Beispiel schwimmen können, stellt sich nicht ein. Und dann sagt Stefan Lemke in einem Spiegelartikel, das habe ich euch auch abgedruckt, wenn ich die Wahl hätte, mein Leben jetzt mit Geld oder kein Geld und das Glück von vorher, ich würde auf das Geld verzichten. Also er merkt, wie sie das irgendwie auffrisst, ja, etwas, was so schön und so gut war, sich auf einmal umdreht und einen gegenteiligen Effekt erzielt, was sie ursprünglich gedacht hatten. Und in diese Krise hinein kommt dann auch noch das Unfassbare für sie. Innerhalb von kurzer Zeit sterben die Eltern von Stefan, beide jeweils an einem Hirntumor. Wie geht man damit um? Und sie merken auf einmal, wie es tatsächlich unter ihren Füßen so den Boden wegzieht. Und sie bekommen den Tipp, ja, kauft euch doch ein Haus auf Malle und geht viel schwimmen und spielt nachmittags Golf. Und das tun sie auch, aber diesen Schmerz und das, was sie durchmachen, das bekommen sie nicht unter die Füße. Und das ist schlimm, was sie erfahren haben. Und vielleicht gibt es auch in deinem Leben Dinge, die einfach schlimm und schmerzhaft sind. Und wisst ihr, damit sitzen wir im gleichen Boot mit den Leuten, an die auch Petrus schreibt. Petrus schreibt diesen Brief nämlich an eine Gruppe von Menschen, die sehr viel Leid durchgemacht haben und durchmachen werden. Und es zieht sich durch diesen Brief, den wir uns anschauen, durch. Zum Beispiel in Kapitel 4, Vers 12 spricht Petrus davon, dass seine Leser sich nicht wundern sollen über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind. Also Petrus schreibt hier an Menschen, die enorm gelitten haben. Einige haben ihre Familienangehörigen verloren durch Verfolgung oder dass sie hingerichtet worden sind. Viele von ihnen wurden ausgeplündert, sodass sie ihr Hab und Gut verloren haben. Also viel verschiedenes Leid. Und deshalb empfiehlt Petrus ihnen etwas, nämlich sich als Gäste und Fremde in dieser Welt zu verstehen. Und damit greift er einen Gedanken auf, der sich durch die Bibel immer wieder durchzieht und der an ganz vielen unterschiedlichen Stellen immer wieder durchkommt, dass das christliche Leben eine Reise ist und dass Christen Gäste sind. Und das heißt, unser Leben wird niemals vollkommen zufriedenstellend sein. Du wirst immer Punkte haben, wo es Dinge gibt, wo du zu kämpfen hast. Die Dinge werden nie so sein, wie sie sein sollten. Und wir werden immer das Gefühl haben, ich habe es an der einen oder anderen Stelle irgendwie nicht geschafft. Oder ich bekomme manches nicht in den Griff. Und es wird Leere geben und es wird während des gesamten Lebens auch Kämpfe geben. Und wisst ihr warum? Weil wir noch nicht zu Hause sind. Und wir spüren das doch in uns drin. Und wir merken, dass das stimmt. Es gibt so viele Dinge, die sind noch nicht fertig. Und sie werden vielleicht auch niemals fertig werden. Ja? Die 2 Wochen Dänemark waren top. Die waren vielleicht auch schon ein kleiner Vorgeschmack. Aber mein Bett zu Hause ist dann doch nochmal was anderes. Ja? Zu Hause ist dort, wo irgendwie alles passt. Ein echtes Zuhause ist ein Ort, an dem meine tiefsten Sehnsüchte meiner Seele gestillt sind. Vollkommene Liebe, vollkommene Ruhe. Und der christliche Glaube sagt uns, wir sind noch nicht zu Hause. Wir sind noch unterwegs, wir sind Gäste und die Bibel spricht davon, dass wir dieses Zuhause verloren haben. Und deshalb ist diese Welt nicht mehr unser Zuhause. Sie ist voller Tod, sie ist voller Leid. Das Böse hat so oft die Oberhand über das Gute. Das passt nicht zu uns. Und diese Welt ist nicht unser Zuhause. Und wir spüren das, und auch Anne und Stefan Lemke haben das gespürt. Und wir spüren das. Und die Bibel sagt, der Grund dafür ist, dass wir eigentlich für die Gemeinschaft mit Gott geschaffen sind, wieder in diese Verbindung mit Gott zurückzukommen und dort diese Erfüllung und diese Liebe und diese Lebenszufriedenheit zu empfangen. Und dieser Gott wird eines Tages, so heißt es im christlichen Glauben, so heißt es in der Bibel, eines Tages zurückkehren, und seine Gegenwart wird die Erde bedecken, so wie das Wasser den Grund des Meeres, der Erde bedeckt. Und er wird den Tod beseitigen. Er wird alles Leid wegwischen und er wird diese Welt wieder zu einem Zuhause machen. Das ist das Zuhause. Und bis dahin sind wir alle, egal ob du Christ bist, ob du vielleicht ein richtig guter Christ bist oder vielleicht auch gar nichts damit zu tun hast, Gäste und Fremde. Aber das Tolle ist, wenn wir anfangen, uns so zu sehen, dann passiert etwas. Nämlich, dann merken wir auf einmal, okay, wenn ich nur Gast bin, dann heißt das ja, Dinge können auch unfertig bleiben. Das Leben muss nicht so laufen, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe. Ich bin nur Gast, es wird schwer werden, aber es überrascht mich nicht mehr, dass es vielleicht Dinge auch in meinem Leben gibt, die mich sehr herausfordern werden, wo vielleicht auch Leid in mein Leben hineinkommt. Diese Welt ist nicht alles. Petrus spricht hier von etwas, das in unser Leben hineinkommt, mit dem wir selbst dem Tod ins Auge blicken können. Und das ist die Einladung, die er uns auch macht, uns mehr und mehr als Gäste und Fremde in dieser Welt zu verstehen. Und das waren jetzt ein paar steile Gedanken vielleicht auch, manches auch ein bisschen, was man erst sacken lassen muss. Und ich wollte euch gerne einladen, für die, die zum ersten Mal auch hier dabei sind, wir machen in Gottesdienst oder in diesem Teil immer so einen kurzen Block, wo man mal am Tisch, wo man sitzt, darüber ins Gespräch kommen kann. Und dazu möchte ich euch einladen, wenn ihr alleine sitzt, dann setzt euch einfach an einen anderen Tisch mit dazu. Wenn ihr euch noch nicht vorgestellt habt, dann stellt euch kurz vor, wer ihr seid. Und dann zwei Fragen, um darüber mal ins Gespräch zu kommen. In welchen, steht auch im Programmheft, in welchen Lebenssituationen spürst du, dass du nicht zu Hause bist? Und das zweite, wenn du nur ein Gast in dieser Welt wärst, was würdest du anders machen? Kommt doch mal darüber ins Gespräch. Ihr könnt entscheiden, wie persönlich tief ihr über Dinge reden wollt. Wenn ihr nicht ganz so nah Dinge an euch ranlassen wollt, dann ist das auch total in Ordnung. Aber lasst uns mal ein bisschen ins Gespräch kommen. Viel Spaß beim Reden, und ihr könnt diese zwei Fragen nehmen oder auch über das, was ihr gerade gehört habt, auch nochmal sprechen. Viel Freude, und dann geht es hier in ein paar Momenten wieder weiter. Viel Spaß. Ja, wir machen weiter von hier vorn. Ihr dürft euch gerne hinterher noch weiter fröhlich darüber unterhalten. Petrus lädt uns ein, unser Leben durch eine Brille anzuschauen, könnte man sagen. Ja, durch die Brille nicht zu Hause zu sein, sondern ein Gast und Fremder in dieser Welt zu sein. Und ich glaube, das kann eine ganz neue Entspanntheit schaffen, weil ich nicht mehr alles in dieses Leben hineinpacken muss. Das ist die Einladung des christlichen Glaubens. Und gleichzeitig hat es Auswirkungen, wie wir leben. Was heißt es dann, in dieser Welt zu leben? Und es bedeutet, mit den Worten von unserer Reihe, hier aber anders. So haben wir das genannt, als so ein bisschen die Überschrift. Also es geht nicht um ein Zurückziehen aus den Problemen und Nöten dieser Welt und vielleicht auch meines eigenen Lebens, sondern ganz da zu sein, also ganz hier zu sein, aber gleichzeitig aber auch anders zu sein. Oder, das ist der zweite Gedanke von der Predigt heute, provozierend und anziehend zugleich. Was meine ich damit? Lasst uns nochmal in den Bibeltext reinschauen, in diesen zweiten Text. Und Petrus sagt in 1. Petrus 2, Vers 12 folgendes: Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen oder die nicht an Gott glauben. Und dann sagt er: Führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden
und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Also wie sollen wir in dieser Welt leben? Führt ein vorbildliches Leben. So sagt Petrus es hier. Und was das bedeutet, werden wir in den nächsten Wochen in dieser Reihe so Stück für Stück auch entfalten und das anschauen. Und wenn wir das tun, wenn wir uns als Gäste und Fremde in dieser Welt verstehen und ein solches Leben führen, dann werden zwei Dinge gleichzeitig passieren. Und die sind in diesem Vers, den wir gerade gelesen haben, abgedruckt. Sie mögen euch auf der einen Seite verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden dann zur Ehre Gottes das anerkennen. Also Petrus sagt hier, wenn ihr dieses Leben führt, das ihr führen sollt, werden zwei Dinge passieren. Auf der einen Seite werdet ihr missverstanden, ihr werdet Menschen um euch herum vielleicht auch vor den Kopf stoßen, sie werden euch für seltsam halten, sie werden vielleicht euch auch für gefährlich halten, aber gleichzeitig werden sie das Gute sehen und Gott loben. Also wenn wir als gute Fremde und Gäste in dieser Welt leben, bedeutet das, dass wir gleichzeitig auf der einen Seite außerordentlich provozierend leben und auf der anderen Seite total anziehend. Beides steckt irgendwie drin und beides kommt zusammen. Also es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern beides steckt hier irgendwie drin. Wie könnte das aussehen? Und ich dachte, ich möchte euch gerne ein bisschen entführen, auch nochmal in eine frühere Zeit. Und zwar habe ich ein Buch gelesen, was ich sehr spannend finde. Also wer Bock hat, mal einen richtigen Klopper zu lesen und sich mit Geschichte auseinanderzusetzen, das ist Tom Holland, ist ein englischer Historiker. Und der hat ein Buch geschrieben darüber, wie der christliche Glaube sich Bahn gebrochen hat in der Weltgeschichte und wie grundlegend das alles verändert hat. Und er sagt, es gibt vier Dinge, die total provokativ und gleichzeitig anziehend waren, was gerade die ersten Christen ausgemacht hat. Welche vier Dinge waren das? Vergebung, Großzügigkeit gegenüber den Armen und aller Völker, die Fähigkeit, Leid und Tod freudig anzunehmen und das vierte, ein bewusster Umgang mit Sexualität. Und in diesen vier Punkten haben sich die Christen damals von ihren Nachbarn und ihren Leuten, die um sie herum gelebt haben, total unterschieden. Und das war auf der einen Seite total provozierend, weil sie so anders gelebt haben und gleichzeitig war das aber so anziehend, was sie da gemacht haben. Ich möchte das da kurz darauf eingehen, weil ich das sehr spannend fand. Das Thema Vergebung. Für uns ist es heute schwer nachzuvollziehen, aber die griechisch-römische Kultur damals war eine Kultur der Scham und Ehre. Das heißt, die Ehre der Familie, die war das Wichtigste. Ja? Und wenn jemand Unrecht getan wurde oder jemand in der Familie Unrecht getan wurde, dann hieß das, es muss Rache geübt werden, damit die Ehre der Familie nicht in den Dreck gezogen wird. Und dann kamen die Christen auf einmal und sagten, haltet die andere Wange hin, vergebt 70 mal, 7 mal, vergeltet Böses nicht mit Bösen, sondern überwindet das Böse mit Guten. Unsinn. Wahnsinn. Die Gesellschaft würde auseinanderfallen. Und doch hat diese Vergebung auch total etwas Anziehendes gehabt. Und für uns ist es heute selbstverständlich. Und wir hier, die wir in Cottbus in Deutschland leben, wir lieben diese Idee, dass man sich vergibt. Aber das war alles andere als normal, sondern eher provozierend und gleichzeitig anziehend. Das zweite, Großzügigkeit. Christen waren nicht nur großzügig gegenüber ihren eigenen armen Angehörigen vielleicht, sondern auch gegenüber den Armen anderer Nationen und anderer Nationalitäten. Das war das Normale. Und eigentlich war es üblich, dass man sich nur um seinen Stamm, um seine Gruppe irgendwie gekümmert hat. Alle anderen hat man außen vor gelassen. Und auf einmal fingen die Christen an, sich auch um Menschen zu kümmern, die ganz anders waren. So etwas hat es noch nie gegeben. Warum taten die Christen das? weil sie glaubten, dass jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist. Alle Menschen sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und daher besitzt jeder Mensch, unabhängig von seiner Herkunft, Fähigkeit, Talente, Nationalität, eine grundlegende, unantastbare Würde. Das haben wir in unserem Grundgesetz verankert in Deutschland. Ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist das Zweite. Das Dritte, Christen konnten dem Tod und dem Leiden mit Zuversicht begegnen, weil sie an die zukünftige Auferstehung glaubten. Dieses Leben ist nicht alles. Wir sind hier nicht zu Hause, sondern unser Zuhause kommt erst noch. Und das war etwas total Verrücktes. Etwas, was viele nicht glauben konnten. Und das Vierte, ein bewusster Umgang mit Sexualität. Die Griechen glaubten, der Körper ist nicht so wichtig. Ja, was zählt, sind Geist und Seele. Und daher wurde Sex lediglich als ein körperliches Vergnügen oder Verlangen angesehen. Keine große Sache, Hauptsache ein bisschen Spaß haben. Und dann kamen die Christen und sagten, nein, Sex ist ein Weg, sich einem anderen Menschen vollständig und ganz und gar zu verpflichten. Und sie hatten diese hohe Auffassung von Sexualität und deshalb haben sie gesagt, Sexualität gehört in einen Schutzrahmen, in den Schutzrahmen von Ehe. Und damit waren die Christen damals total anstößig. Sie wurden zum Teil verfolgt, sie wurden zum Teil getötet und auch gleichzeitig war das so attraktiv. Menschen fühlten sich davon angezogen. Wie könnte es heute aussehen? Ein provozierendes und gleichzeitig anziehendes Leben zu führen. Das wollen wir in den nächsten Wochen entdecken. Und ich glaube, es beginnt mit einer Bitte. Es beginnt mit einer Bitte an Gott. Bitte hilf mir, mehr zu verstehen, dass ich ein Gast bin in dieser Welt. Und dann hilf mir, ein Leben zu leben, was provozierend und anziehend zugleich ist. Hilf mir, das zu leben und das mit Leben zu füllen. Ja? Wir müssen das nicht alleine tun, sondern Gott lädt uns ein, dass wir mit ihm gemeinsam das entdecken können, was das bedeutet. Er arbeitet an uns und er will dich und mich herausfordern auf diesem Weg. Und ich möchte schließen mit einem letzten Gedanken, auserwählt und geliebt, weil ich glaube, dass das sehr herausfordernd ist, vielleicht wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt und sagt, okay, so soll ich leben, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Das fühlt sich für mich viel zu groß an, viel zu schwer, provozierend und anziehend zugleich. Wer kann das? Woher soll ich dafür die Kraft nehmen? Und wir entdecken in unserem Bibeltext zwei Kraftquellen dafür. Es sind zwei Dinge. Petrus verwendet hier ganz am Anfang in diesen zwei Versen zweimal das Wort erwählt. An die von Gott Erwählten. Eure Erwählung entspricht dem Plan. Und das ist ein sehr komisches Wort, was wir in unserem Sprachgebrauch wahrscheinlich nicht so oft verwenden. Wir kennen vielleicht das Wort noch auswählen. Ja, er wurde ausgewählt. Vielleicht erinnert ihr euch mit guten oder schlechten Gedanken noch an euren Sportunterricht, wenn dann Teams gewählt worden sind. Und dann gab es zwei Leute, die da standen und die durften dann sich auswählen, wer in der Mannschaft mit dabei ist. Und dann geht so dieser Scanblick rum und dann irgendwann kommt ein Finger oder ein Name und dann wird man ausgewählt, um in die Mannschaft aufgenommen zu werden. Und vielleicht haben manche von euch sehr negative Erfahrungen damit, weil sie lange warten mussten, bis sie ausgewählt worden sind und waren dann vielleicht erst am Ende irgendwann dran. Und es gibt einen Unterschied zwischen auswählen, ausgewählt sein und auserwählt sein. Ausgewählt sein bedeutet, du bist besonders gut und deshalb brauche ich dich in meinem Team. Auserwählt sein bedeutet, auch wieder geht jemand rum mit dem Finger und sagt, egal, ob du gut bist oder nicht, was du vorzuweisen hast oder nicht, ich will genau dich. Ich will genau dich. Das meint auserwählt. Es bedeutet, dass Gott sagt, ich bin der Schöpfer dieser Welt. Mir gehört diese Welt, mir gehört das Universum, mir gehören die Sterne, alle Galaxien. Aber auch wenn mir das alles gehört und ich mir das anschaue und mein Blick umherschweift, bleibt mein Finger genau bei dir. Und dass Gott sagt, genau dich will ich. Dass er uns auserwählt. So sieht Gott uns, so wertvoll und kostbar sind wir ihm. Und weißt du, dass du so gewollt bist? Dass jemand nach dir Ausschau hält und sagt, ich will genau dich. Wer weiß, wie sehr wir geliebt sind, wie sehr wir angenommen sind, der kann mutig sein. Ja? Der kann auch mal provozieren, weil er weiß, egal wie es ausgeht, ich bin gewollt, ich bin geliebt. Und gleichzeitig, wer weiß, dass wir so geliebt sind, der kann Mitgefühl zeigen, anziehend sein für andere. Aber woher können wir wissen, dass es stimmt? Dass Gott das wirklich so sieht, dass Gott uns tatsächlich so will. Und das ist der zweite Punkt, weil wir, so heißt es in dem Text, durch das Blut von Jesus von aller Schuld gereinigt worden sind. Man könnte viel dazu sagen, stell dir das so vor, Jesus war, könnte man sagen, der ultimative Fremde und Gast. Jesus, er war eigentlich zu Hause. Er lebte bei Gott, in Gottes Armen, in Gottes Gegenwart und doch verließ er sein Zuhause. Er kam auf diese Welt, auf diese Erde und als er hier auf dieser Erde war, war nie davon die Rede, dass er zu Hause war, sondern er sagte so Sätze wie, sogar Füchse haben Höhlen und Vögel haben Nester, aber ich habe keinen Ort, wo ich mich hinlegen kann. Und er wurde sozusagen aus seiner himmlischen Heimat, aus seinem himmlischen Zuhause verbannt und selbst hier auf der Erde war er nur ein Gast. Aber er war nicht nur Gast, er war ein Fremder, ein Ausgegrenzter, ein Verbannter. Und deshalb wurde er am Ende seines Lebens sogar außerhalb der Stadtmauern gekreuzigt. Er musste außerhalb der Stadtmauern sterben. Und jemand, der außerhalb der Stadtmauern starb, war jemand, der nicht dazugehörte, der nicht Teil von dieser Gemeinschaft war und er gehörte nicht dazu. Und als er rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nahm er die Ausgrenzung und Verbannung, die wir eigentlich verdient gehabt hätten, auf sich, damit wir wieder in dieses Zuhause bei Gott hineinkommen können. Und damit schenkt er uns einen Weg zurück in unser wirkliches Zuhause, in Gottes Arme. Jesus tauscht mit uns und er sieht unser Abstrampeln nach Glück und Erfüllung und einem Zuhause in diesem Leben und er weiß, diese Sehnsucht wird erst gestillt, wenn wir wieder zu Hause bei Gott sind. Lass Jesus in dein Leben hinein und sag ihm, bring du mich nach Hause. Und du wirst irgendwann entdecken, ich bin nicht mehr nur ein auserwählter Gast, sondern irgendwann wirst du sagen, ich bin tatsächlich zu Hause, hier gehöre ich hin. Hier ist der Ort, nach dem ich mich mein ganzes Leben lang gesehnt habe, obwohl ich es nicht gewusst habe. Ich spreche ein Gebet. Herr Jesus, danke, dass du in diese Welt gekommen bist und dass du für mich, für uns fremd und zum Gast geworden bist, dass du hinausgeflogen bist aus deinem Zuhause, damit wir wieder eingeladen werden können in das Zuhause Gottes. Und du lädst uns ein, das zu empfangen und dich in unser Leben hineinzulassen. Und deshalb beten wir, dass wir das entdecken dürfen, dass wir das schmecken dürfen, wie gut es ist, dass wir bei dir unser Zuhause haben dürfen. Und dann hilf uns, ein Leben zu leben, was provozierend und anziehend zugleich ist. Danke, dass du in uns lebst und dass du uns begegnen willst. Amen.